就是中国。
Darum China, der China-Podcast aus Thüringen.
Ja, herzlich willkommen und ich grüße Sie. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Podcast-Folge. Ich bin Linus Schlüter, Projektkoordinator beim China-Kompetenzplattform für Thüringen. Und hier sitzt heute mit mir Ferdinand Stenglein, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Jena in der Sozialgeografie und hat viel Erfahrung mit China. Ferdinand, wie kommt es, dass du dich mit China beschäftigst?
Hallo Linus, ja erstmal danke für die schöne Anmoderation und Ankündigung und überhaupt Einladung für diesen Podcast. Das stimmt, ich arbeite in der Sozialgeografie und da haben wir in den letzten Jahren uns auch immer wieder mit China beschäftigt. Zum einen auf so einer Kooperationsebene verschiedenen Instituten und Personen in China. Zum anderen eben in Bezug auf unsere Forschungstätigkeiten, unsere Forschungsinteressen. Und zwar haben wir uns mit der Belt and Road Initiative beschäftigt und dazu auch einen Antrag verfasst. Und da geht es darum, dass wir eigentlich gucken wollen, wie die Belt and Road Initiative so auch soziale Veränderungen mit sich bringt und bestimmte neue, sagen wir, Weltorientierungen vielleicht ermöglicht und auch befördert. Das war so unsere Grundidee da drin. Das war jetzt so in diesen letzten Jahren, wie ich mich da mit China beschäftigt habe. Aber eigentlich geht es bei mir noch viel weiter zurück.
Okay.
Also ich habe Geografie studiert und bin im Zuge dieses Studiums auch mehrmals in China bzw. Hongkong gewesen. Zum ersten Mal 2008, 2009, da hatte ich einen Studienaufenthalt an der HKU, also Hong Kong University, in Hongkong, eben für ein Jahr. Und war dann in der Folge mehrmals noch in China, also auch während des Aufenthalts in Mainland China, aber auch in der Folge dann noch mehrmals in China.
Die ganz große Frage, fangen wir da mal an. Was ist China? Jetzt 2008 gehört Hongkong ja schon wieder zum chinesischen Festland. Die britische Grundkolonie hat Hongkong alle Gebiete an China zurückgegeben, ein Land, zwei Systeme. Was hast du da mitgekriegt in Hongkong?
Also genau, diese Unterscheidung, die ich jetzt gerade aufgemacht habe mit Mainland China und Hongkong, das ist jetzt nicht eine, die ich jetzt selber mir ausgesagt habe, sondern das ist eine, die im Prinzip die Leute in Hongkong auch machen, nämlich dass sie von Mainland China sprechen und damit die Volksrepublik China ohne Hongkong und ohne Macau meinen und vermutlich auch ohne Taiwan. Das war jetzt aber auch in den Zeiten, in der ich dort war, nicht so oft Thema zwischen mir und den Leuten. Aber das ist so die Unterscheidung, die die machen. Aus einer Perspektive der ChinesInnen in anderen Teilen Chinas, dann wird das wahrscheinlich anders betrachtet. Also das ist halt immer perspektivabhängig.
Im Vorgespräch sagtest du Feldforschung, und zwar wo? China ist groß. Wo warst du zur Feldforschung?
Genau, also ich war im Anschluss an meinen Aufenthalt in Hongkong 2009 in Yunnan im Hochgebirge. Das ist im Südwesten von China, im Himalaya und auch grenzt auch dann schon an Tibet. Und da haben wir uns mehrere Monate in so tibetischen Dörfern aufgehalten, die nicht in Tibet liegen, sondern in Yunnan liegen, weil nach Tibet einreisen ist gar nicht, war auch damals und ist auch weiterhin nicht so einfach möglich, kann man alleine nicht machen. Aber eben in Yunnan im Hochgebirge ging das und da waren wir in tibetischen Dörfern mit und ich war da als Praktikant mit dabei von der Uni Bonn mit ein Forscherteam aus der Uni Bonn, da im Prinzip die Feldforschung mit begleitet. Und da war so eine Landnutzungsforschung, kann man im Weiteren, könnte man so nennen. Da ging es um Ecosystem Services, das ist so ein bestimmter Ansatz, der auch damals so Ende der 2000er Jahre noch viel diskutiert wurde. Und da haben die eben ihre Diplomarbeiten damals dazu geschrieben. Die zweite ist dann im Prinzip im Jahr darauf, 2011 gestartet, da war ich im Rahmen eines Stipendiums, das eigentlich nicht als Forschungsstipendium ausgeschrieben war, sondern als ein NGO-Stipendium, das in meinem Fall aber tatsächlich in Forschungstätigkeiten auch gemündet ist, war ich in Ürümqi und Xinjiang, das ist im Nordwesten von China, ist auch in den letzten Jahren verstärkt in der Aufmerksamkeit im Westen auch gewesen durch die Konflikte, die es eigentlich zwischen UigurInnen und ChinesInnen gibt und auch die, die Papers, die Xinjiang Papers, die veröffentlicht wurden, in denen auch ja, herauskam, dass eigentlich es eine sehr problematische Situation dort ist und auch unter Xi Jinping in den letzten 10 Jahren da nochmal die, die Zügel ganz stark angezogen wurden und es eben auch diese Lager gibt, wie in den Papers eben rauskam. Und ich war da aber, bevor eigentlich diese, dass sich so eine Verschärfung nochmal ergeben hat, im Jahr 2011 das erste Mal und dann 2012 nochmal für meine eigene Diplomarbeit auch nochmal, wo ich mich vor allem dann auch in der Taklamakan-Wüste, am Südrand der Taklamakan-Wüste in Hotan aufgehalten habe.
Wow, es geht ja hier auch um ein Projekt, um Wissenschaftskooperationen. Wie war damals die Situation? Wie gut geht Feldforschung? Was muss man beantragen? Was musstet ihr beantragen? Hatte man so einen Aufseher oder Begleitpersonal? Bei Reiseleitung würde man sagen, einen DPay, einen lokalen Guide, der einen an die Hand nimmt und Türen öffnet. Wie seid ihr vor Ort klargekommen?
Genau, also das war bei den Aufenthalten Yunnan und Xinjiang schon anders organisiert und unterschiedlich. Ich kann das vielleicht mal einfach nacherzählen. Also in Yunnan, da ist es in Zusammenarbeit mit der Chinese Academy of Sciences gelaufen und mit dem Institute of Botany, also dem Botanischen Institut für Botanik, das in Kunming seinen Sitz hat. Also die Chinese Academy of Sciences ist so organisiert, dass es halt verschiedene Institute gibt zu verschiedenen Themen. Und dieses eine Institut ist eben in Kunming, was auch einen bestimmten Sinn hat, weil einfach diese Hochgebirgsregion Yunnan dadurch auch gekennzeichnet ist, dass es auf sehr kurzer Distanz sehr starke Höhenunterschiede gibt und deswegen da auch eine unglaubliche Biodiversität und ökologische Vielfalt eigentlich vorzufinden ist. Was auch ein Kontext eben für unsere Forschung damals war. Und das war in Zusammenarbeit mit dem Institute of Botany, von dem dann eine Forscherin eigentlich mit uns mit dabei war und nicht, also ich habe das nie als Aufpasserin empfunden, sondern die war auch daran interessiert, was wir da machen und hat auch einen Teil ihrer eigenen Forschung da mitgemacht und hat auch übersetzt für uns. Und natürlich war die in letzter Instanz dann wahrscheinlich auch verantwortlich für das, was wir da machen. Wenn wir da jetzt irgendeinen Mist gemacht hätten oder irgendwas, was Grenzen überschreitet, beispielsweise nach Tibet fahren oder so, dann wäre sie wahrscheinlich wäre sie dafür wahrscheinlich verantwortlich gehalten worden. Aber das war jetzt nie so klar ausformuliert. So war das in Yunnan. In Xinjiang, vor allem mein zweiter Aufenthalt dort, wo ich meine Diplomarbeit dann geschrieben habe, das ist auch in Zusammenarbeit mit der Uni in Urumqi und Geografinnen dort gelaufen und einem Projekt, das auch schon länger Bestand hatte, wo es auch um ökologische oder Fragen von Ökologie ging und Baumwollanbau. Und aber mit einem Fokus nicht auf soziale oder politische Fragestellungen, sondern mit einem ganz starken Fokus auf naturwissenschaftliche Fragestellungen. Und ich bin aber eher dahin gekommen, dass ich eigentlich sozial-geografische Fragestellungen bearbeiten wollte, also wie Landnutzungssysteme auch soziale Strukturen verändern. Und damit bin ich ganz schnell an Grenzen gestoßen. Also ich konnte letztlich eigentlich meine Fragen, die in Richtung sozialen Wandel im Kontext von Landnutzungsveränderungen, also von der Ausweitung von Baumwollplantagen und Baumwollanbau in einer Region, in der Wasser sehr knapp ist. Ich konnte eigentlich da diese Fragen eigentlich nicht richtig beantworten, was dann in der Folge auch dazu geführt hat, dass ich meinen Forschungsansatz nochmal geändert habe im Nachhinein. Aber erst nach dem Aufenthalt dort, der natürlich schon Kontextwissen für mich bereitgestellt hat. Und da lief das eben dann in Zusammenarbeit mit dem Institut für der Geografie und Ökologie in Urumqi. Und dann war das sozusagen die Brücke, um dort diese Forschung machen zu können. Und auch letztlich die auch wiederum verantwortlich dafür, was ich dort mache. Also es gab immer sozusagen diese Brückenköpfe, die dann die das ermöglicht haben.
Also zwei unterschiedliche Erfahrungen in Yunnan. Ja, ich habe jemanden, der mich begleitet, der mir die Türen auch öffnet. In Xinjiang klingt das nach, die Türen waren verschlossen.
Genau, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also einmal der Kontext Yunnan im Vergleich zu Xinjiang. Und Xinjiang ist sicherlich auch damals, auch 2010, 2011, eine, weil es gab ja 2009 auch die Todesfälle und Proteste in Ürümqi. Also auch da war schon die Situation dort sehr angespannt und starke Konflikte und auch Widerständigkeit von seitens der UigurInnen gegenüber der Politik, die die Zentralregierung und dann auch in verlängerten Armen die Provinzregierung. Das heißt, es war dort auch schon eine wesentlich angespanntere Situation als in Yunnan. Das ist mal das eine, also der Kontext, der unterschiedlich war. Also das Forschungsarbeiten in Xinjiang von einem wesentlich angespannteren Situation und einer angespannteren politischen Situation stattgefunden haben und deswegen auch dadurch der Rahmen begrenzter war als in Yunnan. Das zweite ist sicherlich die Forschungsfrage oder die Art und Weise, wie man herangehen wollte. Also ich hatte mit meiner, wie soll ich sagen, Unerfahrenheit oder auch mit meinem Idealismus die Idee, da halt Interviews, qualitative Interviews führen zu können und hätte auch die Übersetzungsmöglichkeiten und so gehabt. Aber das ist halt nicht möglich gewesen. Also einmal nicht möglich gewesen aus Rücksichtnahme auf die Person, mit denen ich Interviews führe, um die nicht in Gefahr zu bringen. Also wenn eben am Südrand der Taklamakan-Wüste Personen, UigurInnen mit mir Interviews führen, mit mir, einem Westler, dann war das auch damals etwas, was die vielleicht in Probleme bringt, also weil sie halt mit mir sprechen und mir vielleicht Informationen geben, die als kritisch eingestuft werden. Also als Schutz für mögliche Interviewpersonen und aber auch einfach von der Durchführungsmöglichkeit her, also überhaupt Leute zu finden, die das machen daran zu gehen. Also das ging halt beides nicht. Deswegen, was möglich war, war so einen Fragebogen zu machen, den habe ich auch gemacht und dann den Fragebogen an ein paar Leute zu verteilen, der aber auch vorher halt nochmal von den Verantwortlichen am Institut dort eben nochmal angeguckt wurde und korrigiert oder auch nochmal ein bisschen angepasst wurde.
Das heißt, du hast auf quantitative Forschung gewechselt mit einem Fragebogen, den du dir sozusagen vor Ort abgesprochen hast.
Genau, also ich habe das dort angepasst und ich bin dann auch mit einem anderen Doktoranden, der dort Forschung auch zu den ökologischen Effekten von Baumwollanbau gemacht hat, aber naturwissenschaftliche Forschung, mit dem bin ich dann auch ins Feld gefahren und habe dann auch den so ein bisschen unterstützt. Also das war dann, ich habe dann eher auch noch die Forschung der anderen so mit begleitet und da noch mitgeholfen, also dann so Messungen an Blättern von Baumwollpflanzen gemacht, was für mich schon interessant war, also zu sehen, wie läuft dann Forschung dort ab und mir in dem Sinne auch für meinen eigenen weiteren Verlauf der Forschung auch geholfen hat, weil es ein Kontextwissen, ethnografisches Kontextwissen für mich bereitgestellt hat. Ich habe aber letztlich meine Arbeit, als ich wieder zurück in Deutschland war, komplett verändert. Ich habe eigentlich dann eine Diskursanalyse über Forschung gemacht. Also ich habe dann die Daten, die ich in Xinjiang erhoben habe, gar nicht genutzt.
Jetzt wird es ja spannend. Was ist das Ergebnis dieser Diskursanalyse? Was läuft anders?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Ergebnisse dann im Endeffekt so spannend wirklich sind, aber rausgekommen ist natürlich, dass ich, also erstmal habe ich sozusagen so ein Mapping gemacht von den Forschungen, welche gibt es überhaupt und dass eigentlich der Großteil der Forschungen in Xinjiang eben im naturwissenschaftlichen oder technischen, ingenieurwissenschaftlichen Bereich anzusiedeln sind. Und dass eigentlich sozialwissenschaftliche Studien, wenn dann überhaupt nur sehr quantitativ vorliegen, aber jetzt als qualitative Forschung eigentlich fast nicht zu finden ist. Ist jetzt erstmal vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man den Kontext kennt, aber ist natürlich dann nochmal was anderes, das auch sozusagen vorliegen zu haben in so einer Analyse. Und dann ging es mir darum zu gucken, was sind eigentlich für Ansätze, die da verwendet werden und wie wird da Wissenschaft gefasst. Und letztlich kam da schon raus, dass es halt ein sehr technizistisches Verständnis von Forschen ist und dass keine qualitativen oder auch gar sozusagen kritischen Ansätze eigentlich zu finden sind. Wenn dann nur von Leuten, die von außerhalb schreiben, die in den USA beispielsweise arbeiten und jetzt auch vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, die mit China verknüpft ist, die aber nicht unbedingt nach China zuzuordnen sind, sondern die eigentlich in den USA arbeiten oder in Kanada.
Ich hatte gerade mit jemandem gesprochen, der in Shanghai im Bereich Nanophysik in einem Labor sitzt, der sagte, wow, sehr, sehr viel Personal in diesem technischen Bereich, unglaublich viele Doktoranden, aber es wäre eine sehr starke Konkurrenzsituation, nicht wirklich kooperativ forschen, war sein Eindruck. Wie ist es bei dir?
Ich persönlich habe jetzt nicht diesen Eindruck bekommen, aber das mag auch daran liegen, dass ich anders halt arbeite und gar nicht so auf Laborplätze oder sowas angewiesen bin, die vielleicht dann auch nochmal eine bestimmte Begrenzung darstellen und auch andere Ansätze eigentlich verfolgt habe oder Interesse an anderen Ansätzen hatte als die Leute dort. Deswegen glaube ich, war ich da selber jetzt nie in einer Konkurrenzsituation und habe auch die Arbeit der Leute dort untereinander nicht, also jetzt von den Forschungsaufenthalten nicht als so, würde ich jetzt nicht so einschätzen. Ich meine, in Xinjiang ist das auch nochmal anders, weil es gibt halt uigurische Studierende und es gibt chinesische Studierende und es gibt relativ starke Trennung zwischen denen. Also das sind schon unterschiedliche Kreise, die sich da irgendwie bilden. Natürlich gibt es Berührungspunkte, aber jetzt bei den Doktoranden auch, also die sind schon eher getrennte Wege gegangen. So habe ich das empfunden. Und ich hatte tatsächlich mehr mit den Uigurischen. Das lag wahrscheinlich an deren Forschungsarbeiten und an dem Professor, der auch selbst Uigure war, der die Kooperation da auch mitgetragen hat. Aber ich habe das schon so empfunden, dass die eher getrennte Wege gegangen sind. Was ich aus der Kooperation aus Yunnan weiß, dass es da im Nachfeld im Nachgang, aber da war ich selber nicht so betroffen, weil ich auch nur Praktikant war und ja keine Arbeiten dazu verfasst habe, dass es im Nachgang da noch ein paar Auseinandersetzungen gab, wie dann jetzt auch mit den Forschungsergebnissen umgegangen wird. Da kann ich jetzt aber gar nicht so viel Konkretes dazu sagen. Das sind sozusagen nur das, was ich so am Rande noch mitbekommen habe dazu. Ja. Was ich aber zu Konkurrenz noch sagen kann und aus meiner eigenen Erfahrung, das betrifft eher das Studium in Hongkong. Und da war schon eine sehr starke Konkurrenz, was auch verschiedene Ursachen oder auch Gründe hatte, Kontexte hatte, aus denen das herauskam. Zum einen wurde dort die Notenvergabe gekurvt bewertet. Das heißt, es gab immer den gleichen, es gibt für jede Note dort immer den gleichen Durchschnitt, aber es wird sozusagen eine Normalverteilung erstellt und nach der wird die Noten im Vergleich zu den anderen verteilt. Das heißt, wenn man dort eine Klausur oder eine Arbeit geschrieben hat, dann kam ein immer gleich ein Notenspiegel raus und die Besten haben halt im Kontext oder in Relation zu den anderen aus dieser Arbeit, aus dem Kurs oder zu dieser Klausur dann die 1 bekommen und dann gab es halt eine 1 und ein paar 2 und so weiter. Und so wurde es halt verteilt. Das heißt, es wurde schon viel stärker konkurrenzorientiert benotet, als das jetzt beispielsweise in Jena der Fall ist, wo die Benotung zumindest bei allen, die ich kenne, so erfolgt, dass es eben einen bestimmten Erwartungshorizont gibt und potenziell könnten auch 100% Einser dabei rauskommen. Also da wurde schon eine ganz starke Konkurrenz eben in den Bewertungsschematern erzeugt. Und dann in Hongkong hatte ich auch also vorwiegend Bezug und Kontakt zu Leuten, die in Hongkong geboren sind, aufgewachsen sind. Und die haben das schon so empfunden, dass durch die Mainland-Chinesinnen, also die Personen, die aus eben jenseits von Hongkong, China, an die HKU gekommen sind, um zu studieren. Also es ist eine sehr renommierte Universität, das ist sehr begehrt, dort auch von Regionen von China dorthin zu gehen, um dort zu studieren. Und dass durch die sehr stark auch der Konkurrenz da reingebracht wurde. Das wurde von den Hongkongnesen so gesehen, dass sie eigentlich die Mainland-Chinesen nicht so gern dort gesehen haben, weil die eben so ganz stark konkurrenzorientiert sind, ganz stark arbeiten und im Prinzip die da bessere Leistungen reinbringen und es so schwerer machen für die Personen aus Hongkong dort gute Noten zu erzielen.
Wow, ja. Die drei Regionen, sozial, ethisch, Identitätsfragen sehr divers. Hongkong, Festlandchina, Yunnan sozusagen Han-Chinesen gegenüber Minderheiten. Das gleiche nochmal in Xinjiang. Materiell sehr unterschiedlich. Gibt es da Erfahrungen oder deinen Blick auf China aus dieser sozialgeografischen Sicht? Kannst du da was zu erzählen?
Bestehen natürlich sehr große Unterschiede zwischen dem Osten von China, also der ganzen Küstenregion, und Hongkong nochmal spezieller darin und den eher westlich gelegenen Regionen, Xinjiang, Yunnan, aber auch andere. Da bestehen schon ein großes Gefälle, weil einfach diese Öffnungspolitik, die chinesische, die ja ab 1978 eingesetzt hat, erstmal in den östlichen, also Küstenregionen, begonnen hatte und da ganz viel ja, in Infrastrukturentwicklung hineingesteckt wurde. Als beispielsweise Shenzhen, dieser Ort, der grenzt direkt an Hongkong. Und das war eine der ersten offenen, experimentellen Regionen, die in China geöffnet wurden. Und das wurde auch ganz bewusst direkt neben Hongkong gemacht, weil Hongkong durch diesen Kolonialstatus, eine britische Kolonie gewesen lange, eben und auch immer ein geostrategisch wichtiger Ort gewesen für das British Empire und den Westen generell, einfach auch schon über Jahrzehnte ganz viel Investitionen bekommen hatte und ja ein Finanzzentrum sich entwickelt hatte. Deswegen hat man bewusst neben Hongkong Shenzhen als offenen Raum gemacht, und Shenzhen war eigentlich ein Fischerdorf und wurde dann innerhalb von 10, 20 Jahren zu einer riesigen Metropole aufgebaut. Und das sind natürlich Entwicklungen, die eine unglaubliche Dynamik haben und die natürlich auch ganz krass das Soziale dort verändert haben. Also ich kenne jetzt auch keine Studien dazu, wie jetzt die ursprünglichen BewohnerInnen von Shenzhen, ob die das jetzt nur als positiv empfinden oder ob die nicht auch Verlustgefühl haben, weil ihre Dorfstrukturen eigentlich im Prinzip zu einer Stadt gemacht wurden. Weil diese Veränderung von Infrastrukturen immer ja auch mit einer Veränderung des Sozialen einhergeht. Und ich würde sagen, dass diese Dynamik, also diese schnelle Veränderung, die im Osten Chinas in den letzten 40, 50 Jahren stattgefunden hat, dass die auch den Westen heute und in den letzten 20 Jahren berührt hat. Also wenn ich zurückdenke an Yunnan, da waren auch überall Straßenbaustellen, als wir da waren, auch dann auf 2000 bis 3000 Metern Höhe, dass sie da neue Passstraßen gebaut haben, dass da überall Lastwagen unterwegs waren, dass da neue Regierungsgebäude gebaut wurden. Und dasselbe ist ja auch in Xinjiang immer wieder auch ein Anstoß für Kritik gewesen, ne? Dass beispielsweise Kashgar, eine alte Oasenstadt, die an der Grenze dann auch zu Kirgisistan liegt oder nicht weit davon entfernt, also auf der am Westrand der Taklamakan-Wüste, dass da auch zum Teil einfach alte Viertel geschliffen wurden und durch neue ersetzt wurden. Und selbiges habe ich auch in Ürümqi 2010 und 2011 erlebt und gesehen. Also dass diese Dynamik nicht nur den Osten betroffen hat, sondern auch den Westen, und da ganz viel in Infrastrukturentwicklung investiert und die vorangetrieben wurde. Ob das jetzt immer gut ist, das würde ich schwer in Frage stellen, sowohl für den Westen als auch für den Osten, weil damit einfach eine starke Veränderung der sozialen Beziehungen einhergeht. Also man kann sich das vorstellen, ob ein Viertel, das irgendwie seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten gewachsen ist, in dem bestimmte Strukturen sind, mit dem Geschichten verknüpft sind, in dem es vielleicht auch Friedhöfe gibt, mit denen Geschichten verknüpft sind, in denen es andere Orte gibt, mit denen Geschichten verknüpft sind, wenn das einfach ersetzt wird durch neue Gebäude, die zwar dann fließend Wasser und Strom und alle anderen Annehmlichkeiten des Entwickeltseins haben, dann geht damit aber auch ein Verlust einher, ein Verlust einfach von gewachsener Sozialität. Und das, denke ich, das trifft auf viele Orte in China zu. Wie die Leute das bewerten im Einzelnen, das kann ich jetzt so nicht sagen. Fände ich aber wirklich auch sehr spannend. Da gibt es, glaube ich, schon vermutlich auch schon ein sehr diverses Bild, wie das eben eingeschätzt und bewertet wird.
Mir fällt da geradezu ein, an der Uni Erfurt sitzt ja der Carsten Hermann-Pilat, der zu urbanen Dörfern in Shenzhen forscht oder einen Sonderforschungsbereich hat und sich genau das anguckt. Du sagtest, ihr seid auch mit der BRI, mit dieser neuen Seidenstraße. Was guckt ihr euch da an?
Ja, unsere Idee war, so Logistik-Netzwerke anzugucken und vor allem auch Personen, die in der Logistik arbeiten, mit denen Interviews zu führen. Und zwar jetzt nicht also auf einer Ebene von so einer White-Collar-Arbeit, also von höheren Angestellten, und eigentlich zu gucken, wie sich deren Orientierungen ändern und ob sie oder wie sie auch dann diese Seidenstraßen-Idee oder Programm bewerten, ob sie eine neue Orientierung haben, die sich eher auf China fokussieren. Das war so unsere Idee, einfach die Mapping-Aktivitäten von Logistikmanagern eigentlich in den Blick zu nehmen. Weil mit Logistik kommt eine neue Karte der Welt ins Leben, dass die Logistik immer dem vorausgeht, dass sich eigentlich neue soziale Orientierungen auch auch bilden. Aber das ist jetzt bisher noch nicht gestartet, das Projekt ist erst nochmal auf Eis gelegt. Ich meine, dazu haben auch die Veränderungen der letzten Jahre beigetragen, also die zunehmende Polarisierung der globalen Mächte oder Situation und auch Pandemie. Also das hat uns ein bisschen in diese Projektidee reingekrätscht.
Schade, ich dachte, wir können hier noch ein bisschen drüber reden, der Blick aus China raus. Nochmal zurück mit deiner großen Erfahrung. Du warst in Hongkong länger, Hongkong eigentlich kantonesisch, nicht hochchinesisch. In dem Austausch, wie gut geht es auf Englisch?
Ja, also als ich da nach Hongkong gegangen bin zum Studium, war schon meine Idee, dass ich Hochchinesisch, also nicht Kantonesisch, sondern Hochchinesisch lerne und da so grundlegendes Wissen mir aneigne. Und ich habe auch während des Studiums dann dort da an der Uni zwei Kurse besucht, also in den zwei Semestern, die ich dort war, halt jeweils einen Kurs besucht und schon einiges auch gelernt und auch viel Zeit investiert, das zu lernen. Gleichzeitig konnte ich in der Zeit in Hongkong selber das gar nicht so richtig praktizieren, weil ich habe da so in einer Student Hall gewohnt, also in einem Wohnheim und einer, ja, so eine Art Verbindung. Das ist aber anders als die Verbindungen hier, sondern es ist eher so an das englische und US-amerikanische System angelehnt, dass es eben bestimmte Halls gibt, also Studentenwohnheime gibt, die auch eine starke Identifikation mit sich bringen, wo es dann auch Wettkämpfe gibt zwischen den verschiedenen Halls und so. Und da war ich eben in einer Hall, in der ich dann hauptsächlich mit Hongkong-Studierenden zusammen gewohnt habe. Und hatte da eben einen starken Bezug eben zu den Locals, eigentlich über diese Hall und über mein Wohnen. Und konnten alle Mandarinen verstehen und auch sprechen, aber die haben Hochchinesisch nicht gesprochen, sondern Hongkonesisch gesprochen. Das heißt, ich habe so ein paar Schimpfwörter auf Hongkonesisch gelernt und so. Genau, und sonst hatte ich auch natürlich viel Kontakt zu Internationals, mit denen ich dann auf Englisch gesprochen habe. Also Hongkong selbst ist auch, kann man eigentlich alles auf Englisch machen. Zumindest damals. Ich denke, das ist aber heute immer noch so. Also weil einfach es eine sehr international geprägte Stadt ist, vor allem auch in Asien sehr, also sehr, sehr viele Leute aus anderen Regionen von Asien kommen, aber auch England, USA, Kanada, Australien. Also es ist eine sehr internationale Stadt. Nochmal zurück zum Hochchinesisch oder Hanyu sprechen. Ich habe also sehr viel investiert und was vor allem viel Zeit in Anspruch nimmt, ist eben die Zeichen zu lernen, also Schriftzeichen zu lernen. Und das braucht einfach sehr viel Zeit, weil man da einfach super viel immer wieder schreiben muss, die Abfolgen, wie man die Striche macht und überhaupt die Zeichen zu erkennen und zu verstehen. Und das ist das, was das Chinesischlernen meiner Ansicht nach so schwierig macht und so zeitintensiv macht. Sprechen, glaube ich, ist gar nicht so kompliziert. Also die Töne sind mir, Töne sprechen, gibt ja vier Töne im Chinesischen, die dann auch unterschiedliche Bedeutungen von den gleichen Silben mit sich bringen. Und das fand ich gar nicht so schwer. Und auch die Aussprache ist eigentlich relativ leicht und Grammatik ist auch eigentlich relativ simpel. Also es ist eigentlich eine sehr simple Sprache, verglichen zu Deutsch oder auch anderen Sprachen, in denen es irgendwie eine komplizierte Grammatik mit Fällen und so weiter gibt, das gibt es, oder Vergangenheit und Zukunftsform und so weiter, das gibt es alles so im Chinesischen nicht so in so einer komplizierten Art und Weise. Allerdings kann man eben diese Sprache nicht gut verstehen, also vor allem auch in ihrer Tiefe, in der Bedeutungstiefe, wenn man die Zeichen nicht kann. Mhm. Die Zeichen sind eigentlich viel wichtiger als das Gesprochene. Es kommt auch manchmal vor, dass Chinesinnen, wenn sie miteinander sprechen, halt Zeichen in die Luft zeichnen, weil die Zeichen eben mehr Bedeutung tragen als eigentlich das Gesprochene. Und genau das macht es eben so anspruchsvoll dann zum Lernen, wenn man es wirklich gut verstehen will. Ich glaube, für Leute, die ein sehr gutes Gehör haben, die können Chinesisch, glaube ich, gut sprechen lernen, auch ohne die Zeichen zu können. Aber das ist dann eben nur eine Alltagsmöglichkeit des Sprechens, die jetzt auf eine tiefergehende Beschäftigung mit der Sprache dann nicht ermöglicht. Als ich dann das Jahr dort das gemacht habe und auch dann auch auf Besuchen in China, Mainland China war, bin ich so ganz gut durchgekommen. Ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren nicht viel die Sprache gepflegt, einfach aus weil ich andere Prioritäten hatte. Ich habe einiges, also vieles verlernt. Ich würde jetzt, ich glaube, Zeichen kann ich wahrscheinlich nur noch 10 oder so zeichnen und von den 800, die ich mal konnte. Also da habe ich, glaube ich, ganz viel verlernt und sprechen, ist auch nicht mehr so gut. Also das müsste man schon einfach weiter pflegen. Aber ich würde allen raten, das einfach zu versuchen. Und auch wenn es jetzt nur um so eine Alltagsebene geht, dann vielleicht viel auch über das Hören zu versuchen, das zu machen, über die Lautschriftsprache, die es auch gibt, das zu versuchen. Und ich glaube, da kann man schon relativ weit kommen.
Zwei Fragen. Zum einen, du sagst, viel Zeit investiert. Wie viel Zeit ist viel? 600 bis 800 Schriftzeichen. Mhm. Das ist, ich sage eine Hausnummer, ja. Also es heißt eigentlich, ein Chinese kann 3000 Schriftzeichen, ja, oder man müsste 3000 können, um Zeitung adäquat flüssig lesen zu können. Ja. Zum einen, wie viel Zeit investiert? Wie häufig war der Unterricht in der Woche? Mhm. Zweite Frage dann, hat es dir dann im Feld in Xinjiang und Yunnan geholfen?
Also Zeit investiert habe ich in diesen zwei Semestern, also in dem Jahr in Hongkong, 4 Stunden Unterricht pro Woche, also 4 Unterrichtsstunden, 2x2, und dann Hausaufgaben, Schriftzeichen schreiben. Also da habe ich, ich denke mal, schon im Schnitt eine Stunde oder sowas investiert. Eigentlich fast mehr Zeit dafür mir genommen als für meine anderen Studien. Ich würde sagen, es hat schon einen der hauptzeitintensivsten Teile ausgemacht. Und es hat mir definitiv viel geholfen. Also ich habe, als ich dann im Anschluss in Yunnan war und da als Praktikant unterwegs war, ich habe teilweise auch so leichte Übersetzungsaufgaben übernommen. Okay. Also vor allem waren wir danach noch, haben wir noch so eine kleine Reise gemacht mit den Diplomandinnen, die dort ihre Arbeiten gemacht haben. Und da war ich schon so die Person, die dann die Übersetzungsarbeiten dafür übernommen hat, also für diese Alltagsverständigung. Und auch danach war ich noch alleine reisend weiter unterwegs. Und es ist einfach immer gut, also egal wo, die Sprache der Leute sprechen zu können. Ne? Im Zug, Schlafzug, 24 Stunden mit 4 weiteren, 5 weiteren Personen in einem Zugabteil. Und ich habe halt mit den Personen dann leichte Gespräche führen können. Und das macht halt eine Verbundenheit und zeigt ein Interesse an den Leuten und an deren Alltag, was einfach wichtig ist, wenn man verstehen will, wie Leute ticken, was sie machen und wie sie, ja. Also das war schon gut und wichtig. Und auch in Xinjiang konnte ich das auch nutzen, obwohl ich da mit den uigurischen ForscherInnen eigentlich überwiegend Englisch gesprochen habe.
Okay. Ich hake nochmal nach, weil diese Schriftzeichen, ich kenne immer wieder Leute, die sagen, oh, ich will doch noch mich unterhalten, wofür brauche ich diese Schriftzeichen?
Also, wie gesagt, ich glaube, wenn man die Sprache wirklich gut lernen will, dann muss man die Schriftzeichen lernen, weil den Hauptteil der Bedeutung tragen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich das genau zusammenbringe, aber ich glaube, das Chinesische hat nur 200 Silben, verschiedene Silben, also beispielsweise Ma oder Yu oder so. Und im Deutschen gibt es, glaube ich, 10.000 oder mehr Silben, die unterschiedliche Silben, aus denen die Sprache aufgebaut ist. Das heißt, das Chinesische Gesprochene ist wirklich sehr stark reduziert und eigentlich sehr einfach. Mhm. Aber dann gibt es eben die Zeichen, die halt eben, ich glaube, für Ma, das ist eines immer dieser Beispiele, das gibt es in unterschiedlichen Tönen, gibt es dann, glaube ich, 19 oder 20 verschiedene Schriftzeichen, die aber ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Das heißt, wenn ich Ma in einem Ton sage, heißt es erstmal noch nichts, sondern das ist dann kontextabhängig, das zu verstehen. Wohingegen das Schriftzeichen, eines dieser 19, 20 Schriftzeichen, die Ma in einem Ton geben, eben eine ganz genaue Bedeutung hat oder eine viel genauere Bedeutung hat. Und auch die Geschichte, diese Schriftzeichen, die gibt es ja seit über 2000, also oder 3000 Jahren. Die sind jetzt vereinfacht worden nochmal im 20. Jahrhundert, aber die existieren schon sehr lange. Die tragen auch eine kulturelle Bedeutung, die extrem wichtig ist. Also auch die Kalligrafie in China ist beispielsweise sehr, sehr wichtig. Und es hängt eben mit dieser Kunstform, dieser Schriftzeichen auch zusammen. Die sind ja auch auf eine Art sehr kunstvoll. Ja, deswegen hat das echt eine große Bedeutung. Und alltagspraktisch natürlich. Also ich glaube schon, in den meisten Großstädten in China wird auch mit der Lautschrift, also Pinyin heißt das, mit der Lautschrift auch diese Schriftzeichen immer noch unterlegt. Aber es ist natürlich schon total gut, wenn man sich irgendwie orientieren kann, wenn man auch Wissen über so Basic-Schriftzeichen hat oder auch sich die herleiten kann, weil die sind auch so aufgebaut, dass es eine bestimmte auch Möglichkeiten gibt, herzuleiten, was eine Schriftzeichen heißen könnte. Also es hat beispielsweise was mit Feuer zu tun. Und dann weiß ich, okay, vielleicht gibt es da hinten irgendwie, ist da ein Grill oder so. Also da kann man sich schon so ein bisschen orientieren. Genau, deswegen würde ich das schon auch empfehlen, auch für eine Orientierung, sich mit den Schriftzeichen zumindest auch vielleicht mit dem auseinanderzusetzen, wie man die aufbaut und was die für eine Funktion haben, weil dann gibt es sicherlich auch Apps, mit denen man dann auch arbeiten kann.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, mit diesem Plädoyer für die chinesische Sprache, auch wenn es sehr aufwendig ist, aber doch sehr viel neue Welten eröffnet, danke ich und wünsche alles Gute, dass das Projekt mit der neuen Seidenstraße losgehen kann und die Bedingungen weltweit so sind, dass ihr auch forschen könnt. Ja, vielen, vielen Dank, Ferdinand.
Ja, danke nochmal für die Einladung und gerne.
Eine Podcast-Reihe der China-Kompetenzplattform Thüringen, gefördert vom BMBF.